Geschätzte Zuhörer, liebe Freunde, wir begeben uns in die frühen 2000er. Wir sind mal wieder cool, wir ziehen uns Skateboard-Klamotten an und finden Tony Hawk und Rodney Mullen und das waren die beiden, die ich kenne, ziemlich cool und spielen Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, ein Classic Remake, ein Remaster und gar nicht mal das erste von Tony Hawk 1 oder Tony Hawk 2, aber es ist das Neueste. Ich hab's gespielt und der Jochen nicht, der stellt mir jetzt aber dumme Fragen.
Korrekt, hallo Sebastian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Sebastian, du kennst 100% mehr Skateboarder als ich.
Weil bei
mir,
kommt.
Ja, Tony Hawk und dann hätte es bei mir aufgehört.
Genau, Tony Hawk. Und ist es nicht krass, wie bekannt Tony Hawk ist dafür, dass der Sport Skateboarding eigentlich immer noch relativ nischig ist und lange nicht irgendwie von einer breiten Masse betrieben wird? Ich finde das schon krass. Der Typ ist eine Ikone, wie ihn kaum eine andere Sportart hat. Das ist der Typ ist praktisch eine wandelnde Marke.
Ja gut, aber das war auch, also jetzt gerade die Spiele, über die wir heute reden, also Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, die waren ja wirklich Ende der 90er. Ich glaube, Tony Hawk's Pro Skater 2 ist von 2000. Das war ja auch wirklich nicht nur in der Nische der Computerspiele irgendwie eine relativ große Geschichte, die ja damals noch viel größer an Nischendasein geführt haben, als es heute so ist. Sondern ich glaube, gerade der zweite Teil, der hat sich ja verkauft wie geschnitten Brot, irgendwie 5, irgendwas. Was Millionen Exemplare habe ich jetzt nachgelesen. Ich kann mich auch noch dran erinnern, das waren damals Spiele, die in einer Öffentlichkeit ungefähr einen Stellenwert wie heute einen Last of Us oder so hatten. Also da haben sich die Magazine umfangreich mit beschäftigt. Wir haben sich, wie ich schon gesagt habe, verkauft wie geschnitten Brot. Und heute guckt man drauf, nicht nur, weil es halt so ein Nischensport Skateboarding immer noch ist und weil man jetzt halt den Tony Hawk kennt, sondern weil man sich fragt, was war denn da so Ende der 90er verdammt nochmal los in diesem Spielebereich? Warum wollte denn jeder diese Skateboard-Spiele spielen? Das finde ich übrigens ganz interessant, weil ich habe nie eins gespielt. Vielleicht kannst du mir heute sagen, was ich verpasst habe.
Das, was verpasst. Ich kann natürlich nicht in die Zeit zurückreisen und praktisch mit einem naiven, jungen Sebastian das ganze Spiel durchspielen. Aber ich habe damals zumindest in den frühen 2000ern, also Mitte der 2000er, sehr, sehr viel Tony Hawk Pro Skater 3 gespielt, was ich hier und da auch schon mal erwähnt habe. Da habe ich einige Monate rein versenkt, das Spiel nahezu zu 100%. Und A, ist es ein cooles Videospiel, wozu ich noch komme, also eins, das motiviert, eins, wo es eine coole Progression gibt, eins, das eine gewisse Coolness hat und B, triefte Tony Hawk damals vor dieser Skaterkultur, was die Musik anging, was die Mode anging, was die Inszenierung anging, das war wirklich hart am Puls der Zeit, das war ein Modeobjekt. Und die
du meinst so
Kombination
ein bisschen,
aus beiden war fantastisch.
Du meinst so ein bisschen Nerdkultur-Spiele trifft auf Nerdkultur-Skater und findet halt viele Überschneidungen in dem Nerdkulturhaftigen.
Absolut. Mich hat damals Tony Hawk Pro Skater 3 auch wirklich mit als größter Impuls. Ich kannte zwar auch ein paar Leute, die geskatet haben, aber für mich war Tony Hawk Pro Skater 3 damals das Kulturgut, das mich am nächsten an die Skater-Szene rangeführt hat, das mir geholfen hat, die zu verstehen, das mir geholfen hat, auch die Klamotten zu erkennen und die Marken und die Logos und bei Tony Hawk Pro Skater 3 waren dann auch diese Skate-Videos mit dabei, was ich auch von Herzen umarmt habe, was eine gewisse Coolness hat, weil Skate-Videos sind wichtig. Auch eine der Säulen der Skaterkultur.
Ja, ich fand das jetzt auch, als ich so ein bisschen vor der Folge drüber nachgedacht habe, wieso das denn mal wirklich so riesengroß war und aus heutiger Sicht beinahe unerklärlich, wenn man diese Zeit nicht mitgemacht hat, wenn man jetzt heute drauf guckt, ein bisschen jemand aus einer jüngeren Generation ist und dann zu sagen, ja, bei euch waren mal Skateboard-Spiele so groß wie Last of Us 2, ich glaube, es hackt oder so, aber ich glaube wirklich, das war so in dem Erwachsenwerden des Mediums schon so ein bisschen, wir feiern uns selber für eine Nerdkultur, für unsere Nerdkultur. Wir fangen langsam an, selbstbewusst mit unserer Nerdkultur umzugehen und wir finden andere Nerdkulturen sehr, sehr sympathisch und dazu dann offensichtlich ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich kann schon verstehen, dass das funktioniert, weil die hatten ja auch wirklich durch die Bank weg, jetzt insbesondere der zweite und dann später auch noch der dritte Teil, hatten ja Traumwertungen, 91 nach der anderen. Also die waren auch richtig gut.
Richtig, den Spielen kann man sehr, sehr wenig vorwerfen. Damals wie heute jetzt auch bei dem Remake ist das einfach zeitlos gut. In dem Umfang, mit dem Funktionsumfang, mit den Mechaniken, die da drin stecken, ist das einfach ein geiles Stück Spiel. Und danach ging es mit der Tony Hawk-Reihe langsam und kontinuierlich bergab. Bis dann irgendwann Tony Hawk Ride, glaube ich, war das, mit diesem Bewegungscontroller Plastikboard, auf das man sich gestellt hat. Also in diesem Wahn, den Erfolg der Wii zu wiederholen, hat sich die Serie wirklich öffentlich zu Tode gehungert. Das war nicht schön. Gott sei Dank gibt es das Stilmittel, Deus Ex Machina-mäßig Remakes an den Start zu stellen. Da geht es plötzlich wieder.
Ich glaube, das letzte war Tony Hawk's Pro Skater 5. Das war schon ein PS4-Spiel sogar, kann das sein?
Da gab's noch mal eins.
Es gab
noch,
ja auch so viele Zwischenteile. Ja, das hat damals, das müsste das letzte gewesen sein, das hat damals auch irgendwo, habe ich auch nicht gespielt, aber lauter irgendwie 20er, 30er Wertungen, also total verbuggt, schlechtes Spiel, Technik von vorvorgestern. Und ich meine auch, das war dann nicht mehr gemacht, oder ich bin mir relativ sicher, dass das nicht mehr gemacht war von den Entwicklern, die damals die alten gemacht haben, Neversoft, weil die hatte Activision in der Zwischenzeit still und heimlich dicht gemacht.
Ja, das Remake jetzt, das ist erschienen irgendwann 4. September für PC, PS4 und Xbox One. Ich habe es gespielt auf dem PC. Das ist programmiert von Vicarious Visions, eines dieser Activision-Hausstudios, von dem man auch nicht mehr so viel hört. Die hatten viel Arbeit, als es damals noch diese Toys-to-Life-Geschichte gab.
Ja, Skylanders.
Ja. Aber seitdem, ja, sie haben diese Crash Bandicoot Remaster-Geschichte gemacht, sie haben ein bisschen bei Destiny mitgeholfen, aber seitdem hatten sie nicht sehr viel zu tun und offensichtlich haben sie Zeit in Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 gesteckt, hoffentlich geht's denen gut. Beenox hat auch noch ein Studio-Logo im Intro des Spiels, ist auch so ein Activision-Support-Studio, aber da weiß ich jetzt nicht, die haben wahrscheinlich hier und da vielleicht am Multiplayer mitgeholfen. Man kann, sobald das Activision-Logo gelaufen ist, auch das Intro abbrechen, ja. Die Entwickler sind nicht so wichtig, aber das Activision-Publisher-Logo, das muss man bei jedem Spielstart durchlaufen lassen. Da musste ich schmunzeln.
Ich habe sowieso gedacht, jetzt komme ich so ein bisschen zurück aus meiner Auszeit und bring mich mal auf den aktuellen Stand. Was erscheint denn jetzt demnächst so? Was ist denn erschienen? Und dann sehe ich ein Remake von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 und dann denke ich, ach guck mal, wem hat denn Activision da die Lizenz verkauft? Und dann gucke ich hin und dann sehe ich, ach, das kommt von Activision. Activision veröffentlicht noch ein anderes Spiel außer Call of Duty? Was ist denn da los? Haben die noch irgendwie ein unbeschäftigtes Entwicklungsstudio im Keller gefunden und ihn vergessen rechtzeitig zu kündigen? Oder what the heck ist da los? Activision veröffentlicht was anderes außer jetzt Call of Duty und jetzt in den letzten Jahren immer noch Skylanders oder so, aber das haben sie ja mittlerweile auch eingedampft. Also ein anderes Spiel als Call of Duty von Activision. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet. Gut, es ist ein Remake. Es ist jetzt nicht irgendwie neue IP oder so. Aber mein Gott, wenn du dir überlegst, was Activision mal für eine Zeit lang auch für einen Vorreiter war in dieser Publisher-Schiene, auch in den 2000ern zum Beispiel, und dann auch noch weiter daraus hinaus in dem neuen Jahrtausend. Und heute guckst du drauf und es ist wirklich noch ein ganzer Öldampfer und er fährt mit Call of Duty.
Ja, und immer noch hochprofitabel. Es ist schon abgefahren. Activision hat ja auch früher noch so ein Nischenprogramm gefahren, da gab's so ein paar Hardcore-Spiele, sie hatten Open-World-Spiele mit der Prototype-Reihe, sie hatten zwei äußerst vernünftige Transformers-Spiele, sie hatten auch eine ganze Reihe Schrottspiele, so Filmversoftungen. Es gibt einen anderen Podcast, ich weiß nicht, ob der zum Sendezeitpunkt dieses bereits gelaufen ist, zu Fast and Furious, da haben sie früher auch Schrottspiele dazu gemacht, das machen sie heute aber auch nicht mehr, aber immerhin, als Remaster stellt Activision da doch noch ein anderes Spiel als Call of Duty an den Start und es ist sogar, und das ist dem Originalen zu verdanken, ein richtiges Videospiel. Es gibt hier keine Mikrotransaktionen, es gibt hier keine Anleihen, das Ganze als Game as a Service, zumindest keine starken, laufen zu lassen. Es ist nicht versaut, ja. Die Suppe schmeckt noch, genauso wie früher. Und da bin ich sehr, sehr, sehr froh.
Okay, und jetzt bin ich gespannt, weil jetzt habe ich Testberichte zum Beispiel auch gelesen und die scheinen alle so ein bisschen anzunehmen, was ich ja auch halbwegs verstehen kann, dass der Leser oder die geneigte Leserin früher diese Spiele gespielt hat. Mhm. Okay, jetzt mal zusammengefasst folgendes. Ich bekomme für meine was? Vollpreis? 50 Euro?
55 Euro für PC.
Okay, ich bekomme für 55 Euro für einen PC, bekomme ich zwei Spiele, Tony Hawk's Pro Skater 1 und Tony Hawk's Pro Skater 2, korrekt?
Du bekommst praktisch beide Spiele ineinander verschachtelt. Das heißt, du suchst dir im Menü, du erstellst dir einen Skater, den du auch dann einkleiden kannst, für den du neue Kosmetik-Items freischaltest. Da kannst du halt populäre Vorlagen nehmen, eben wie Tony Hawk, Rodney Mullen und einen ganzen Haufen anderer, männlich wie weiblich. Du kannst ja auch deinen eigenen Skater erstellen mit relativ vielen kosmetischen Optionen und mit dem erledigst du dann allerlei Levels. Es gibt insgesamt 19 Levels im Spiel, die haben eine Progression und die sind eben aufgeteilt in die Levels aus Tony Hawk Pro Skater 1 und die Levels aus Tony Hawk Pro Skater 2. Das wählst du dann im Menü aus in welchem Level-Sortiment du gerade spielen willst, aber du kannst munter hin und her springen. Und die Progression im Spiel ist sozusagen auf Levels von beiden Spielen übertragen. Das sind also praktisch, du hast nicht am Anfang des Spielstarts diese Weiche, ob du eins oder zwei spielen willst. Beide Spiele sind miteinander fusioniert, was ich auch einen guten Weg finde.
Das ist aber clever. Weil meine ursprüngliche unwillkürliche Reaktion wäre gewesen, warum soll ich denn Tony Hawk's Pro Skater 1 spielen? Weil Tony Hawk's Pro Skater 2 ist doch garantiert das bessere Spiel. Was insbesondere zur damaligen Zeit halt häufig zugetroffen ist, weil mehr Features und umfangreicher und komplexer, das war ja gerade die Phase, wo häufig dann die Nachfolger immer besser geworden sind. Heute könnte man sagen, vielleicht sind wir in der Phase nicht mehr ganz so, aber dann haben sie quasi beide Spiele genommen und die Inhalte von beiden Spielen genommen. Ich nehme an, die ganzen Originalkurse zum Beispiel, die Tricks, die du da drin machen kannst, und haben die komplett sozusagen, wie als wäre das Ganze ein Spiel, geremastert.
Ja. Okay. Die Levels sind zwar immer noch sortiert nach Tony Hawk Pro Skater 1 und 2, aber letztendlich ist es ein großes Spiel, es ist eine Progression. Das ist auch der moderne Effekt am Spiel. Du hast halt diesen Account-Level, also dein Nutzerkonto hat einen Level, den du aufleveln kannst bis zu 100, egal mit welchem Skater du spielst, die wieder ihre eigene Progression haben. Und das ist eine der Hauptfreischaltmethoden, eben seinen eigenen Account aufleveln, um neue Kosmetik-Items freizuschalten im Store. Das ist so eine moderne Anleihe. Aber ich find's ganz okay, dass praktisch so eine Mischung aus dem Spiel auch praktisch ein globales Progressionssystem hat. Das gab's früher zwar nicht, aber das fühlt sich heutzutage relativ normal an.
Okay, und jetzt habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich jetzt diese 19 Kurse aus den beiden Spielen, die dort geremaked wurden. Und jetzt wähle ich einen Kurs an und dann gibt es so eine Art Checkliste von Dingen, die ich auf diesem Kurs machen muss, damit ich dann die weiteren Kurse freischalte, wenn ich genug Dinge auf dieser Checklist erledigt habe, also genug Tricks ausgeführt hat und so weiter und so fort. Und ich habe jeweils pro Durchgang 2 Minuten Zeit, stimmt das?
Ja, so ist es.
Das klingt aber hart.
Das ist fantastisch. Das ist die beste Eigenschaft. Und das ist auch etwas, okay, wo ich darüber nachgedacht habe, so abends im Bett liegen, dass es das Schönste ist, dass Tony Hawk Pro Skater diese 2 Minuten hat. Das ist das perfekte Gameplay-Häppchen. Du hast am Anfang auch nicht 19 Levels, du hast 2 Levels. Das Warenhaus in Tony Hawk's Pro Skater 1 und den Hangar in Pro Skater 2. Und in denen musst du dann genügend Aufgaben erledigen, um die nächsten Levels freizuschalten. Und das ist so die Progression, die Grundprogression im Spiel. Auch die motivierendste. Das macht echt Spaß, sich sozusagen die neuen Levels zu erarbeiten, indem man in den Levels, die man freigeschaltet hat, Ziele erfüllt. Und 2 Minuten sind die perfekte Zeiteinheit. 2 Minuten sind lang genug, um sich ein bisschen in den Levels umzuschauen. Man muss zum Beispiel eine Klassikeraufgabe, die Buchstaben Skate sammeln. SKATE, die sind irgendwo in den Level verteilt. Da muss man grinden, da muss man springen, da muss man vielleicht sogar ein bisschen clever sein, um die alle einzusammeln. Und in der Regel sind sie wie so eine Perlenkette im Level verteilt, so dass man die eben auch in der richtigen Reihenfolge aufsammeln kann. Und mit ein bisschen Mühe schafft man das auch recht schnell. Hat dann vielleicht sogar Zeit, noch ein zweites Ziel im Level zu erfüllen. Vielleicht den Profi-Score oder sogar den Six-Score oder vielleicht das Ziel für eine besonders lange Combo. Und das motiviert. Du hast 2 Minuten Zeit, das reicht locker für ein Ziel, gerade wenn du geübt hast, aber vielleicht schaffst du ja 2 Ziele zu erreichen innerhalb der 2 Minuten. Oder sogar 3, wenn du dich richtig cool und cocky fühlst. Oder du schaust dich einfach im Level um 2 Minuten lang. Das verhindert Langeweile. Es gibt immer wieder diesen harten Schnitt und diesen Reset auf 0. Und wenn du bis dahin nichts geschafft hast, hast du bis dahin nichts geschafft. Aber dann hast du wenigstens ein bisschen Erfahrung gesammelt, ein bisschen Wissen. Aber dann fängt das wieder von vorne an, 2 Minuten. Und glaub mir, ich habe lange nicht jeden Level 2 Minuten lang gespielt. Ich habe bestimmt die Hälfte meiner Versuche vorm Ablauf der Zeit abgebrochen. Das ist so ein Restart-Spiel.
Ich habe, als ich das mit den 2 Minuten gelesen habe, und das war ja scheinbar in den Originalen schon so, habe ich gedacht, ja. Ach, guck mal da, das klingt so aus heutiger Sicht, deswegen habe ich es vorher gesagt, ziemlich hart und ziemlich heftig, dass ich immer wieder nach 2 Minuten neu starten muss und dass ich wahrscheinlich die ersten, insbesondere wenn ich Neuling in dem Spiel bin, wahrscheinlich relativ lange eher gefrustet bin von den 2 Minuten, weil ich in den 2 Minuten vielleicht noch wenig erreicht habe, hätte ich jetzt gedacht, weil das klingt wie was man 2000 gemacht hätte in einem Spiel und heute würde jemand sagen, nee, das können wir nicht machen. Ja, da hüpfen uns 20% der Spieler ab.
Das klingt mega arcadig, aber das ist halt ein zeitlos gutes Spieldesign. Die ersten Levels in beiden Spielen sind relativ kompakt und klein. Da reichen 2 Minuten locker aus, um sich da in Ruhe umzuschauen und um die in aller Ruhe zu erfahren. Dieses Warenhaus in Tony Hawk Pro Skater 1, das besteht aus nicht viel mehr als einem großen Raum. Und da drin ist eine Halfpipe und am Rand sind noch ein paar Sachen und eine Rail, und wo man drauf grinden kann, so ein Geländer. Und das ist also sehr klein. Und alle Ziele sind sehr einfach. Da muss man in jedem Level auch immer 5 irgendwelche Sonderobjekte, irgendwie Mülltonnen oder sowas sammeln. Im Warehouse ist das kinderleicht. Das schafft auch ein Anfänger in den ersten 2 Minuten zu sammeln. Und so hat man dann seine Erfolge und auch die anderen Sachen, die man noch erledigen muss. Es gibt immer ein Secret Tape zu finden, eine VHS-Kassette. Die ist dann immer besonders gut versteckt, wo man sich wirklich Mühe geben muss. Aber auch die ist im ersten Level echt einfach zu holen. Und die nächsten Level werden dann immer größer und immer komplexer und weitläufiger. Und die Ziele werden immer kniffliger verstreut. Da muss man sich dann auch für Skate plötzlich echt Mühe geben und ein bisschen überlegen. Die Highscores und die längste Combo, da wird immer mehr gefordert. Aber diese Progression ist so allmählich, dass die angenehm mit deinem eigenen Wachstum als Spieler korreliert. Und du dann einfach immer ja, fähiger wirst. Das ist echt nett. Und in vielerlei Hinsicht ist die Progression im Spiel fantastisch.
Reden wir mal ganz kurz über eine Sache, die ich aus den Testberichten quasi gar nicht rausgelesen habe. Habe ich hier ganz oben auf meiner Liste stehen. Mhm. Nämlich, wie spielt sich das eigentlich? Interessanterweise hat so gut wie kein Test mir die Frage beantwortet, wie spielt man das eigentlich? Also im Sinne von, was machst du denn mit dem Gamepad, nehme ich jetzt an, ist die bevorzugte, ist ja das bevorzugte Eingabegerät. Aber wie funktioniert das? Wie mache ich eine Combo? Wie mache ich Sprünge? Wie beschleunige ich? All das wird mir, das setzen die ganzen Tests so gewissermaßen voraus. So ein, ja, du wirst ja wohl mal früher irgendwie eins gespielt haben. Und ich sitze jetzt davor und ich denke mir, wie muss ich mir das Spiel denn vorstellen? Ist das ein Geschicklichkeitsspiel? Ist das ein Timing-Spiel? Was für Fähigkeiten verlangt das von mir?
Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Es ist kein Sportspiel, es ist keine Simulation. Tony Hawk's Pro Skater ist unrealistisch wie die Angst. Was man da für Sprünge durch die Luft legt, was man da für Tricks hinlegt, wie unrealistisch man da durch die Gegend fährt. Tony Hawk's ist so ein Spiel, da kannst du auf so einen Verkehrsteile-Boller, ja, wie die manchmal an der Autobahn rumstehen, um irgendwie eine Baustellenspur zu trennen, die sind manchmal unten so abgeflacht. Und wenn man da blöd ranfährt im Spiel, dann steht Tony Hawk plötzlich da oder dein Skater und sein Oberkörper ist 45 Grad geneigt, aber er steht dann einfach da oder fährt ganz langsam, weil die Physik des Spiels lächerlich ist. Aber sie ist zweckmäßig, weil man nämlich krasse, sicke Kombos und geile Tricks hinlegen kann. Und das macht man so ein bisschen wie eine Mischung aus Jump'n'Run und vielleicht sogar Rhythmusspiel. Die wichtigste Taste ist die X-Taste, die hältst du gedrückt, um Gas zu geben und lädst damit einen Sprung auf. Lässt du sie los, springt dein Charakter. Dann kannst du mit den anderen Buttons jetzt auf das PlayStation Pad bezogen, jetzt Viereck, Dreieck oder Kreis, kannst du verschiedene Tricks auslösen. Und dann gilt es, deine Figur mit dem linken Stick noch so weit zu rotieren oder auch durch die Luft zu lenken, dass man lange Kombos hinlegt. Also von einem Geländer springt, auf dem man rutscht, also grindet, wo die Funken schlagen, dann vielleicht aufs nächste Geländer oder auf den Blumenkübel. Und dann vielleicht noch, und das tut man dann mit dem linken Stick, noch irgendwelche Bodentricks ausführen oder Trickmodifikatoren. Es ist eine seltsame Mischung. Da ist viel Muskelgedächtnis dabei. Gerade wissen, welche Tricks mit welcher Kombination aus Taste und Analogstick-Richtungen ausgelöst werden. Es ist ein bisschen Gefühl dabei. Viele dieser langen Tricks, wo man so balanciert am Boden, ein Manual heißt das, ein Grind, wo man eben auf so einer Kante lang rutscht, das sind alles so Balancegeschichten. Da gibt's diesen Indikator, wo denn die Balance gerade ist, und der ist ein bisschen fummelig, auch an den muss man sich gewöhnen, um sozusagen nicht dann plötzlich runterzufallen und die Combo abzubrechen. Und ja, ein Stück weit Rhythmusgefühl. Irgendwann ist es wirklich so ein bisschen, du siehst, wie viel Platz du noch hast, du hast dann irgendwann die Timings richtig gut drauf, wann du abspringen musst, um richtig hoch aus der Halfpipe rauszukommen, wann du Dreieck drücken musst, um auf der Rail zu grinden, auf die du gerade zufliegst und solche Sachen. Sehr viel Geschicklichkeit, Timing und Muskelgedächtnis. Es ist weniger eine Simulation oder ein Rennspiel.
Okay, also ist es aber auch, also es klingt jetzt zumindest bei dir so, dass es ein Sportspiel, ich würde jetzt mal sagen, in Anführungszeichen der alten Schule ist, bei der es eigentlich relativ wurscht ist, welcher Sport simuliert wird, weil die Eingaben und alles, was du machst, sehr weit entkoppelt sind. Du hast eigentlich ein Geschicklichkeitsspiel mit ein bisschen Timing und so weiter, auf die halt sozusagen die Skin des Sports draufgelegt wird.
Schon,
wenn man so will.
Schon. Das ist Skate damals von EA. Mhm. Das war eine Simulation von Skateboarding. Das war ein viel reduzierteres Spiel. Da hast du lange nicht so spektakuläre und so lange Kombos hinbekommen. Aber da hast du viel näher dran am eigentlichen Skaten das Board bewegt, warst viel glücklicher über kurze Kombinationen von Tricks, weil das Spiel auch viel unbarmherziger war und für den viel präzisere Steuerung erwartet hat, viel mehr Feingefühl. Das ist bei Tony Hawk's Pro Skater nicht so der Fall. Tony Hawk's Pro Skater ist ein bisschen prolliger, ein bisschen simpler, und da geht's eher um das Übertreiben, das Verzerren des Skatesports hin zu irgendwelchen himmlischen Weiten.
Ich meinte das auch gar nicht negativ, sondern worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, war ein, letztlich, falls jetzt jemand zuhört und sich einfach denkt, ich kann mit Skateboard nichts anfangen, aber diese Sorte Spiel klingt ganz interessant, dann scheint das ja genau die Sorte des Sportspiels zu sein, die man auch prima spielen kann, ohne dass man jemals irgendwas mit dieser Skateboard-Geschichte hätte anfangen
absolut
können.
Absolut. Okay. Auch das ist wirklich ein Spiel, das kann man spielen, wenn man auch nur einen Hauch von Interesse hat an dem prinzipiellen Gameplay-Loop in diesem Spiel. Daran, sich selbst innerhalb von 2 Minuten durch die Ziele des Levels fordern zu lassen und Spaß an der Progression des Spiels zu haben und am Einkleiden von kleinen Skateboard-Leuten und am immer besser werden. Und das ist cool. Das ist erstaunlich cool. Obwohl man niemanden erschießt.
Schade eigentlich. Jetzt fällt mir diese nackte Kanone-Stelle ein und du hast schon seit 6 Monaten keinen mehr erschossen. Ja, die kleinen Dinge, die vermisst man am meisten. Aber was ich jetzt noch, also spielerisch noch wissen wollen würde, wäre nämlich der Gameplay-Loop des Ganzen. Der klingt extrem, ich sag jetzt mal, bewusst ein bisschen provokant formuliert und ein bisschen out there, der klingt wie ein MMO. Der klingt wie ein Online-Rollenspiel. So grinde dir hier in dieser Zone deinen Krempel zusammen, dann wechselst du in die nächste Zone, dann grindest du dir wieder von vorne deinen Krempel zusammen, dann wechselst du in die nächste Zone. Also kann man das nicht theoretisch ersetzen mit sammle die Buchstaben, mit sammle 6 Wolfsfälle und so weiter. Ist der Gameplay-Loop jetzt, wenn wir vom reinen Input, weißt du, ein MMO spielt sich anders, ein Online-Rollenspiel, aber ist der Loop nicht eigentlich ziemlich identisch, sondern du grindest dich immer weiter und ist das nicht genau das, was gut funktioniert? Also so ein, haben wir es da mit so einer Art frühen MMO Gameplay zu tun?
Weiß ich nicht. Bei MMOs ist es ja schon so, dass dann, wenn du die 15 Mithril-Bahnen im Endgame grindest, ist das für dich als Spieler genauso anspruchsvoll wie 5 Wolfsfälle bei Level 1 zu grinden. In der Regel. Bei Tony Hawks werden die Herausforderungen doch schon immer allmählich ein bisschen trickier. Du brauchst zum Schluss, um die allerletzten Zipfel freizuschalten, die letzten Ziele in den Levels zu erfüllen, die du noch nicht erfüllt hast, die letzten Skillpunkte für deinen Charakter zu sammeln, die physisch in den Levels irgendwo rumfliegen. Da musst du dich hinten raus immer mehr anstrengen, immer besser sein. Ich weiß nicht, inwiefern du in MMOs hinten raus im Endgame auch mehr Skills brauchst. Aber die Progression.
Aber es ist schon ein Selbstzweck. Also du arbeitest irgendwann die Checkliste ab, weil da noch was auf der Checkliste steht.
Ist es nicht eher Super Mario 64?
Habe ich nicht gespielt.
Kompaktere Levels, in denen du halt Dinge finden musst. In Super Mario war es ja auch so, dass du mit diesem Rüstzeug des Jump'n'Run Gameplays diese Sterne finden musstest, wo es 3 Stück in jedem Level verteilt waren. Diese Sonnen. Waren das Sonnen oder Sterne? Ich habe es ja auch nicht gespielt, aber ich kenne mich da schon. Ich habe ein paar Mal angefasst und das war auch bei Super Mario eher so ein Freeform-Spiel, wo du selber in den Levels machen konntest, was du wolltest, aber du musst letztendlich dann eben deine Sterne organisieren. Ich halte das eher für das Super Mario, die Progression statt MMO.
Es klingt halt relativ grindy eben mit diesem Abgrasen.
Grind ist für mich aber irgendwas, was ein bisschen monoton und langweilig ist. Und da ich in diesem Spiel pro Versuch immer bloß 2 Minuten Zeit habe, kommt da nicht das Gefühl auf von Monotonie.
Darauf wollte ich ja vielleicht ein bisschen so hinaus. Und das Grind klingt jetzt natürlich erstmal sehr negativ, aber das klingt in deiner Erzählung, klingt das halt wie die Sorte Grind, die halt Spaß machen kann. Die halt, jetzt mache ich wieder die 2 Minuten und breche das vielleicht irgendwie vorher ab. Aber letztlich ist das ja eine Grind-Spirale. Dann mache ich es halt nochmal und nochmal. Grind kennzeichnet sich ein bisschen durch diese immer fortwährende Wiederholung und dem Abarbeiten von zumindest ähnlichen Zielen. Aber anscheinend, wenn das Gameplay geil ist, dann kann auch so ein Grind eher was Positives sein. Weil man dann davor sitzt und sagt, hey, das will ich jetzt aber noch machen und nicht eher ein, wie man das in MMOs häufig macht, so, nett, schon wieder 6 Wolfsfälle.
Ja. Das ist ja nicht so, dass man wie in einem MMO zwischen den Einsammeln von irgendwelchen Zielen nichts tut. Du bist ja als Spielefigur in Welten unterwegs, in irgendwelchen Flugzeughangars, in 2 verschiedenen Schulen, in irgendwelchen Innenstädten, in Chicago, in New York, in Philadelphia, du bist in Skateparks unterwegs und in netten, abwechslungsreichen Levels und du hast da vielleicht bloß noch ein Ziel zu erfüllen, dieses blöde Tape finden beispielsweise, was immer ein bisschen knifflig ist oder halt noch irgendwas einsammeln, irgendwelche speziellen Tricks machen, die dir das Spiel vorgibt an bestimmten Stellen, solche Sachen. Aber du bist nicht untätig währenddessen. Ich fahre nicht zu dem Abschnitt des Levels, wo mein Ziel ist und tue nichts. Ich fordere mich selbst automatisch heraus, indem ich auf dem Weg irgendwohin natürlich skate und Tricks durchführe. Ich fahre nicht einfach, was auch geht, ich fahre nicht einfach am Boden entlang bis dahin, wo ich hin muss, es sei denn, ich bin richtig gerade unter Zeitdruck innerhalb meines 2-Minuten-Limits. Ich schaue, dass ich da an der Betonkante noch ein bisschen lang rutsche. Da ist noch so eine Quarterpipe, an der ich noch einen Trick machen kann. Vielleicht katapultiere ich mich aus der ein bisschen raus, da drüben auf das Schuldach. Dann kann ich ihn noch ein bisschen abkürzen. Da gibt's da vielleicht auch noch eine coole Stromleitung, an der ich runterrutschen kann. Du willst automatisch coole Tricks machen, wenn du dieses Spiel spielst. Und du machst das, ohne dass du es musst. Auch wenn du den Highscore in dem Level schon erfüllt hast, machst du Tricks. Weil es, und das ist so mit der Suchtfaktor, es gibt diesen Moment der Gier. Du willst diese Trickkette immer weiter verlängern und du kannst das machen. Sie haben in Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 auch Mechaniken aus den späteren Spielen eingebaut, die dir eigentlich erlauben, Revert konkret und sowas wie Spine Transfers und Wall Plans. Du musst jetzt nicht genau wissen, was das ist. Einfach nur kleine Eingabe Innovationen, die Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 noch nicht hatten, die es dir wirklich erlauben, Kombos unendlich lang fortzuführen, wäre da nicht diese Balancegeschichte, dass du irgendwann die Manual Tricks, die sozusagen, wo du am Boden zum Beispiel nur auf zwei Rädern lang rollst oder wenn du irgendwo grindest, also lang rutschst und da vielleicht auf den Händen balancierst, dass dir das irgendwann aus dem Ruder schlägt und du zwangsläufig hinfällst, wenn du nicht ein Gott am Analogstick ausbalancieren bist. Und irgendwann gehen deine Kombos schief. Und auch wenn du gerade überhaupt gar keine Punkte machen musst, machst du eine lange Kombo und versuchst, die so lang wie möglich auszuhalten. Und entweder du bist irgendwann vernünftig genug, sie abzubrechen, einfach irgendwann dann keinen Trick mehr dran zu hängen und die Punkte zu kassieren. Und je mehr einzelne Tricks du in so einer Trickkette drin hast, desto höher ist der Multiplikator. Und ne, du weißt ja, wie geil Multiplikatoren sind, ja? Die vervielfältigen deine Punkte. Und eine richtig lange Trick-Kombo kann über 1 Million Punkte bringen und das ist so gut. Und wie oft schaffe ich das? Fast nie, weil ich immer zu gierig bin, weil es mich zum Schluss immer aufs Maul fliegen lässt, weil ich mehr will, als ich kann. Und dieser Kampf mit mir selbst, ja, mit der eigenen Gier, mit den Limits des eigenen Skills, das ist der Suchtfaktor von Tony Hawk's Pro Skater. Und da passiert es dir eigentlich in einem Level, wo ich eigentlich gar nichts groß machen wollte, mich bloß mal umschauen, dass ich dann plötzlich, dass der 2-Minuten-Counter zu Ende und ich bin gerade wirklich nach vorne gelehnt mit 180 Puls und versuche irgendwie gerade so eine Combo hinzubekommen, einfach weil ich will. Und das ist die Magie dieses Spiels.
Erzähl mir mal ein paar Takte zum Thema Soundtrack, weil wenn ich was weiß, damals über die alten Tony Hawk Pro Skater Geschichten, dann war das, dass sie natürlich auch so einen hippe, coole Jugend-Soundtrack hatten, wie er so zur Jahrtausendwende hip war von Bands, die man zur Jahrtausendwende kannte und heute fast keine Sau mehr hört. Ich habe jetzt mal so mir ein paar Listen angeguckt, also sowas wie die Red Hot Chili Peppers oder so, die kennt man heute vielleicht sogar noch ein bisschen, aber deren Stern war auch schon mal größer. Aber da sind jetzt viele Sachen dabei, wo ich dachte, ach ja, die gab's ja damals auch mal. Was haben sie denn mit dem Soundtrack gemacht? Haben sie die Lizenzen von damals noch? Wahrscheinlich nicht.
Fast alle.
Yeah?
Sie haben 22 alte Songs drin. Das waren früher insgesamt 25, drei Songs fehlen. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, welche. Und der alte Soundtrack passt. Das ist halt gerade so Skaterpunk, Oldschool-Hip-Hop, Musik, die zu diesem Videospiel passt. Das finde ich cool. Aber als ich das damals gekauft und gestartet habe, das Spiel, war es mir ein bisschen fremd, weil auch sehr, sehr viel neue Musik drin ist. 37 neue Songs, das macht den Soundtrack insgesamt deutlich länger und vielfältiger als beim Originalspiel, bei den beiden Originalspielen, aber es nimmt dem Spiel auch ein bisschen seine nostalgische Seele, weil zum Beispiel ist jetzt auch Mumble-Hip-Hop dabei oder Trap, ich weiß nicht genau, wie das genannt wird, halt Hip-Hop, wo halt so ein bisschen monoton gerappt wird. Und das finde ich eine unerträgliche Musikrichtung und das verschandelt mir den Spaß am Spiel. Es gibt die Möglichkeit, die Playlist im Spiel manuell zu editieren. Das ist ein bisschen mühsam. Es gibt also nicht die Vorauswahl, bitte nur Originalsongs mit reinnehmen, sondern man müsste sich das alles manuell zusammendrücken. Immerhin kann man jederzeit im Spiel, wenn einem die Musik nicht passt, zumindest beim PlayStation-Controller, auf den rechten Stick drücken und dann kommt der nächste Song. Dann ist es wieder ganz okay. Also es geht. Auch von den neuen Songs sind einige ganz coole dabei. Da ist auch ein bisschen Oldschool-Sachzeug dabei, ist ganz, ganz okay, ganz ordentlich. Und ich finde diese so jugendliche Musikgenres, gerade Hip-Hop und so ein bisschen Punk oder Grunge, das passt einfach zum Skaten dazu. Und da haben sie schon größtenteils immer noch das richtige Ohr dafür.
Okay, jetzt wäre auf meiner Liste eigentlich nur noch, was haben sie denn grafisch gemacht? Also wenn wir über einen Remake natürlich reden und wir reden über einen Remake aus der PlayStation 1-Ära oder zwei Remakes aus der PlayStation 1-Ära, dann macht man das natürlich komplett neu, wie der Name Remake ja auch schon sagt. Aber wie sieht's denn aus fürs Jahr 2020?
Gut. Ja? Gut, im Detail ist es fein, modern, mit guten Texturen, mit schönen Effekten, mit einer guten Lichtstimmung in den verschiedenen Levels, dann nutzen sie schon das volle Spektrum, ohne dass es in irgendeiner Form spektakulär wirkt. Und ich finde auch ganz gut, dass sie sich eigentlich relativ weit zurückgehalten haben, so dass die Levels nicht irgendwie in Effektgewitter untergehen. Wenn ich da so an die aktuellen Battlefield-Spiele denke, wo ich praktisch das Spiel nicht mehr sehe, weil so viel Dreck auf der Linse ist, ist es da so, dass die Skateparks wirklich gut erkennbar sind. Bis auf ein Level, Downtown New York, der ist für mich echt einfach zu dunkel gewesen. Da habe ich Probleme gehabt, also das hat auch die Sonne geschienen und ich musste wirklich die Gardinen zuziehen und selbst dann war mir das einfach ein bisschen zu dunkel, obwohl ich da rumkalibriert habe und ich dann einfach nicht mehr gesehen habe, treffe ich jetzt da die Grind-Möglichkeit oder segel ich dran vorbei, ist da überhaupt was, wo ich langrutschen kann? Das war doof. Ansonsten sind die Levels aber wirklich eins zu eins den Originalen nachempfunden. Da ist in Sachen Leveldesign auch wenig Freiheit gewesen für den Entwickler und ich finde das sehr gut. Dadurch fühlt sich das Spiel auch oldschool an und richtig und die Abstände passen und die Hindernisse sind dieselben und das Layout ist dasselbe und so ein bisschen Muskelgedächtnis oder Gedächtnis kann man da auch anwenden. Das ringsrum haben sie halt sehr viel mehr gemacht. Die Weitsicht ist plötzlich da, die Hintergründe sind richtig detailliert und auch so kleine Effekte. Es gibt in vielen Level Secrets, wo halt zum Beispiel ein Hubschrauber startet und durch die Decke bricht und dadurch einen neuen Bereich freigibt. Oder hier grindet man mal über den Propeller im Flugzeughangar und eine Tür öffnet sich zum Windkanal, wo man auch noch ein bisschen rumskaten kann. Das alles ist viel cooler inszeniert. Also da Explosionen sind viel cooler oder wenn irgendwas umkippt und zerbricht, gibt das viel mehr Effekte. Aber es ist dann wird dann auch sehr schnell wieder clean, das Bild, dass du eben nicht gestört wirst. Insgesamt modern. Aber nicht spektakulär und absolut passend.
Jetzt habe ich gelogen, ich habe doch noch eins auf dem Zettel natürlich stehen, was ich vorhin dazu geschrieben habe, weil du nämlich in der Einleitung gesagt hast, dass fast keine Games-as-a-Service-Geschichten drin sind, ja, und irgendwie keine Mikrotransaktionen oder fast keine und so. Und da sitze ich ja jetzt da und ich sehe oder ich höre, es ist von Activision und ich so, das glaube ich ihm nicht. Nein. Ja,
das kommt schon noch, das kommt schon noch. Ja? Du hast ja diese Progression pro Account, das heißt das ist jetzt mein Epic Game Store Account, also der heißt so im Spiel und den level ich halt auf im Spiel durch Challenges. Das erinnert so ein bisschen an das Battle Pass System in anderen Spielen, aber es ist halt so, dass man eine große Waschliste an Aufgaben hat, die man erfüllen kann und dafür gibt's Erfahrungspunkte und ein bisschen Kohle für den Ingame Shop, Spielgeld. Kein Mikrotransaktionsgeld. Und das sind so Aufgaben wie, geh in den Editor, erstell dir einen Skater, geh in den Skatepark und bau dir selber mal einen Park oder schau dir einen User-Generated Skatepark von anderen Spielern an und bewerte den und solche Sachen. Oder eben auch, mach irgendwie eine Combo von der Länge. Jeder Skater hat noch seine eigene Waschliste an Challenges, damit schaltet man auch immer wieder nette Kosmetik-Items frei und so weiter. Aber du hast halt unglaublich viele dieser Challenges und das ist die Haupttriebfeder für das Aufleveln deines Accounts und damit schaltet man auch viele dieser netten Kosmetikdinge frei. Und es gibt sogar speziell markiert durch so ein goldenes Leuchten ganz besonders coole Kosmetik-Items. Das sind Deck-Designs, das heißt die Unterseite deines Skateboards, das ist mit das netteste zum Ausschmücken, weil das eine große Leinwand ist und da gibt's wirklich coole Designs. So Marken, Skater-Marken, irgendwelche coolen Artworks, aber eben auch, und das kenne ich so von Call of Duty, das hat Activision schon eher erkannt, animierte Designs, die sind bei Call of Duty besonders begehrt und die sind in dem Spiel auch besonders rar und die sehen richtig cool aus. Das ist total unlogisch, du kannst auf der Unterseite deines Skateboards eigentlich gar keine Animation haben, aber im Spiel geht das. Ich feiere die Tatsache, dass das drin ist, sind auch so, ich habe am Anfang gedacht, plus 5 Stück, aber das sind noch versteckt, noch ein paar mehr drin, so circa 20 Stück und ich bin mir sicher, die werden uns da noch mehr davon verkaufen. In einem Interview hat ja auch schon der Creative Designer des Spiels gesagt, dass wenn die Fans das wollen, ja, dann gibt's vielleicht später Mikrotransaktionen.
Ja, also wenn die das wollen und wer will das nicht? Ja, wir sitzen ja alle zu Hause und sagen, komm jetzt Mikrotransaktionen, wo sind sie? Drücken ja. Die ganze Zeit auf F5 und warten nur drauf, dass sie ins Spiel gemacht wird. Ja. Creative Director, hilf uns,
ja, da wird's dann sicherlich, werden dann die Marketing-Gurus des Spiels oder von Activision schnell feststellen, dass da ein riesiges Bedürfnis ist, auch vielleicht nach so einem Timesaver, denn um die 100 Level hoch zu grinden, der Account-Progression, das dauert wirklich lange, da bin ich auch noch weit davon entfernt. Und vielleicht kann man ja mal irgendwie sich das abkürzen,
wenn
man 5 bis 10 Euro zahlt.
Also was ist denn mit Activision los? Also ich sag mal, das Spiel haben die doch einfach vergessen. Ja, da haben die doch auch rechtzeitig vergessen, dass irgendjemand von der oberen Etage mal runter in diesen Keller marschiert ist und gesagt hat, Jungs, Mikrotransaktionen, ihr wisst schon, also wir haben euch vergessen und wir wussten gar nicht mehr, dass ihr noch an diesem Remake arbeitet und jetzt ist auch fast fertig, jetzt schmeißen wir euch halt nicht mehr raus, aber da müsst ihr noch aufpassen, also sogar den haben sie vergessen.
Nee, die haben einfach von Tony Hawk gelernt, ja, das ist wie in so einer Halfpipe, sie holen erstmal Schwung.
rauchen erstmal Dübel. So.
Nee, sie sind erstmal hier in diese Halfpipe reingesprungen, ja, und es geht rasant bergab und sie verzichten auf so viel Mikrotransaktionen und Zusatzmonetarisierung. Aber dann katapultiert sie es dann mit dem Gamer-Goodwill und den vielen guten Rezensionen und vielen Leuten, die sagen, endlich macht Activision mal wieder ein Spiel wie früher, katapultieren sie sich auf der anderen Seite noch höher hinaus, indem sie vielleicht in 2 Monaten den Mikrotransaktionshebel umlegen. Oder vielleicht sogar sowas machen wie Tony Hawk's Pro Skater 3 ins Spiel integrieren. Das ist durchaus noch möglich, da ist Platz dafür.
Da wird bestimmt noch einiges kommen, ja, aber ich bin, also meine Theorie ist, bei Activision wird gerade derjenige gesucht, der vergessen hat, dort Mikrotransaktionen einzubauen und vergessen hat, das Spiel rechtzeitig zu canceln. Ja, das haben die wirklich vergessen. Das ist meine Theorie.
Ich glaube, es gibt bei Activision genügend Checks and Balances, was Mikrotransaktionen angeht.
Ja, aber irgendwas muss da unter dem Radar durchgerutscht sein. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Aber das klingt ja cool. Das klingt ja wirklich sogar nach was ich mal ausprobieren wollen würde. Ist ja jetzt auf unserem Epic Store Account, muss man dazu sagen, gibt's nur bei Epic, ja? Gibt's nicht bei Steam.
Für den PC zunächst nur bei Epic. Ich weiß nicht, wie lange das da limitiert ist, aber so sieht's aktuell aus. Und ist ein gutes Spiel. Es ist ein bisschen wie ein Quastenflosser. Das heute zu spielen erzeugt nicht ganz die Coolness von früher. Das ist etwas, das im Spiel ein bisschen verloren gegangen ist. Auf der PS1 waren Menüs halt auch noch ein bisschen rumpeliger. Auf der PS1 gab es auch noch irgendwie Skate-Videos im Hintergrund bei manchen Levels. Die gibt's jetzt nicht mehr, wahrscheinlich aus Lizenzgründen. Und damals war das noch ein bisschen modischer, ein bisschen am Puls der Zeit. Da war es wirklich jung und wild. Und jetzt ist das mehr oder weniger hübscher. Super auch an PC angepasst mit Ultra-Wide, mit den Grafikeinstellungen und so weiter, mit der Steuerung. Das gibt ja auch die Tastenbelegung von den Third-Party-Controllern, die du anschließt, ob Xbox oder PlayStation. Alles fein, aber es ist nicht mehr so cool.
Ja, aber das ist wie,
es ist wie eine Harley-Davidson fahren als alter Sack.
Ja, für die Leute ist es doch gemacht. Ich meine, das ist doch ein Spiel für die, die das Original mit 14 so als coole Skater-Dudes gespielt hatten. Ja, und jetzt das Skateboard eingetauscht haben gegen einen Thermomix.
Also ich bin echt gespannt, wie Tony Hawk's Pro Skater bei dem wirklich aktuell jungen Publikum ankommen würde. Ich denke aber immer noch gut, das ist ein zeitloser Klassiker. Ich kann mir vorstellen, dass jüngere Spieler ein bisschen irritiert sind, dass dann Tony Hawk dann doch irgendwo von der Spielphysik her ziemlicher Bullshit und Murks ist und dass es teilweise echt totaler Humbug ist, was da passiert und das auch zum Teil das ganz schön frustrieren kann. Denn ich muss auch noch ein bisschen Kritik üben. Ja? Und das sind alles Fehler, die hat das Spiel einfach 1:1 übernommen aus den alten Spielen. Die Kamerasteuerung ist entsetzlich. Die Kamera will immer wieder nach vorne schauen. Es ist also gar nicht gut möglich, sich umzuschauen. Deine Spielfigur bewegt sich automatisch nach vorn. Ich bin mal mir irgendwie in der Küche ein Müsli machen gegangen und habe da einfach den Level laufen lassen. Und ich höre die ganze Zeit Skate-Geräusche aus meinem Arbeitszimmer. Und ich schaue dann einfach zu, wie die Spielfigur nach vorne rollt, an Wände stößt, von diesen Wänden abprallt sozusagen und weiterrollt in einem endlosen, ziellosen Reise nach nirgendwo. Das war total seltsam. Und diese nach vorne Bewegung ist manchmal nicht hilfreich. Dann stößt du immer wieder in eine Wand, wo du wirst dich noch drehen, aber deine Spielfigur dreht sich nicht schnell genug, bevor sie wieder in die Wand stößt. Und manchmal ist man in so Nooks and Crannies, in so Nischen von Levels so ein bisschen am Festhängen und dann fühlt sich das alles ganz eklig und ganz frustrierend an. Und das haben Skate-Spiele wie Tony Hawk schon immer das Problem, dass diese Steuerung, die diesen Vorwärtsantrieb eingebaut hat und physikalisch auch kompletter Bullshit, wie du da beschleunigst teilweise, wenn du irgendwo lang rutschst oder bei Sprüngen, wie weit nach oben du kommst. Das ist alles Bullshit, aber es ist alles dem Fakt untergeordnet, dass es sich, wenn du eine Combo machst, gut anfühlt. Aber das fühlt sich dann eben nicht gut an, wenn du gerade keine Combo machst und nur präzise dich irgendwie durch ein Level bewegen willst. Und das ist hier und da ganz schön frustrierend und doof. Und früher gab es bei Tony Hawk's auch irgendwann mal ab irgendeinem Punkt, ich weiß nicht mehr, ob das Tony Hawk's Underground war, die Möglichkeit vom Board abzusteigen. Und da hatte man eine etwas normalere Spielersteuerung mit Füßen und nicht mit Rollen unten dran. Und das war gut. Das hätte dem Spiel vielleicht auch gut getan, so wie eine etwas gutmütigere Kamera. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich wollte es bloß gesagt haben. Das war Anlass für so manche miese Laune bei mir und Vorwürfe. Und offensichtlich der Grund, warum ich die Combo nicht geschafft habe.
Ja, natürlich. Also wenn man es nicht schafft, ist ja immer das Spiel dran schuld.
Ja, weil das jetzt hier gerade dumm war, weil es mich falsch verstanden hat.
Ja, es ist ja wissenschaftlich erwiesen. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen, dass ausschließlich das Spiel schuld ist, wenn es nicht klappt. Wenn es klappt, hat man das ausschließlich selbst geschafft.
Ja. Und sonst habe ich hier noch einen Punkt auf dem Zettel, den ich einfach nur interessant finde. Wie dieses Spiel, das ist jetzt eher so ein bisschen so metaphysisches Gelaber, aber ich liebe die Tatsache, wie dieses Spiel meine Progression aus zwei Teilen zusammensetzt. Und zwar A, werde ich immer besser, weil ich das Spiel lerne. Ich gewöhne mich an das Gameplay, bekomme es irgendwann hin, längere Kombos zu machen, abwechslungsreichere Kombos. Ich merke mir immer besser, welche Tricks mit welchen Kombinationen ausgelöst werden. Ich habe das Repertoire irgendwann besser drauf und werde zum besseren Spieler. Gleichzeitig sammelt man Skillpunkte mit seinen Skatern, die, wie ich gesagt habe, physikalisch irgendwo in den Levels hängen, über irgendwelchen Sprüngen, auf irgendwelchen Kanten, wo man drüber grinden muss. Auch die muss man sich ein Stück weit erarbeiten, indem man einfach da hinkommt. Aber mit denen kannst du dann deinen Skater besser machen, seine Balance erhöhen, seine Absprunghöhe erhöhen, die Geschwindigkeit, mit der er sich dreht und die Stabilität, wenn er halt falsch rum auf dem Board ist. Es gibt den sogenannten, ich glaube, Switch oder Goofy-Position. Das heißt, wenn du mit dem falschen Fuß nach vorne fährst, das kannst du im Spiel machen, aber dann ist dein Skater schlechter. Das kann man verbessern. Man kann also so alles, alle Fertigkeiten seines Charakters verbessern. Und das passiert gleichzeitig im Fortschritt durchs Spiel mit deinem Besserwerden durch Lernen. Und das vermischt sich so. Du hast immer das Gefühl, besser zu werden. Es liegt aber sowohl an dir als auch an den Skillpunkten. Aber du kannst es nicht richtig sagen. Es ist nicht so eindeutig. Ein verteilter Skillpunkt macht das Spiel nicht spürbar anders. Du hast also dadurch das ganze Spiel über das Gefühl, besser zu werden, obwohl an diesem Gefühl ordentliche Stützräder angebaut sind. Und das ist so eine geniale Idee, dass man eben beides miteinander kombiniert. Das Besserwerden durch echten Skill und das besser werden durch Skillpunkte. Das machen ja auch viele Action-Spiele so, aber das ist echt
fein. Noch ein bisschen Hefeextrakt draufgeträufelt, macht alles besser.
Und das ist wirklich, und auch so, mit diesem Zeitlimit und mit diesem überschaubaren, klar kommunizierten Zielen und ohne irgendwelchen Bullshit drumrum, echt angenehm. Ein angenehmes Spiel. Ich hätte es Activision nicht zugetraut, sich da so zusammenzureißen. Ich hätte erwartet, dass der Mikrotransaktionsladen für Echtgeld längst offen ist. Und dass viel mehr so Zeitverschwendungsblödsinn drauf ist, so wie die wöchentliche, die tägliche, die stündliche Challenge und sowas. Nee, ist nett. Also insgesamt bin ich wirklich hochzufrieden mit diesem Spiel und ich bin auch erstaunt, dass ich es immer noch kann.
Ich hab's noch drauf.
Die erste Spielstunde habe ich nur Mist gebaut. Ich bin in diesem Spiel rumgestürzt und gestolpert, weil ich einfach schon dahin wollte, wo ich nicht mehr hin konnte, ne? Ich wollte schon wieder die 2-Millionen-Kombo machen, aber so weder hat's mein Skater von den Skillpunkten noch gebracht, noch konnte ich's von den Timings und von der Steuerung. Ich habe weit über mein Vermögen hinausgezielt und eine Stunde lang wirklich nur Mist gebaut und mir schon gedacht, holy shit, was für ein mieses Spiel. Das ist ja alles schlecht, bis ich dann irgendwann Demut und ein bisschen mich selbst limitieren gelernt habe und dann bin ich endlich wieder in diesen Flow reingekommen, des allmählich Besserwerdens und dieses Optimierens des Punkts der eigenen Gier gepaart mit den eigenen Möglichkeiten. Ach, herrlich.
Okay, also entnehme ich dem Ganzen, dass du durchaus eine Vollpreisempfehlung aussprechen würdest und vielleicht sogar mit dem sehr seltenen Kaviat, es so schnell wie möglich zu machen, bevor Activision rausfindet, dass das Spiel existiert.
Nein,
und ich meine, das große Herbst-Update oder so kommt.
Wir sind ja alle erwachsen und hoffentlich nicht allzu schnell da irgendwie verführt, Mikrotransaktionen zu kaufen. Das traue ich unserem Publikum schon zu und der Preis ist immer noch recht hoch dafür, dass ich das schon kenne und dass es zwar ein wirklich sehr gutes Remaster ist von 2 Tony Hawk Pro Skater Spielen, aber eben per se nichts Neues bietet. Andererseits ist es schon wirklich sehr gut. Sagen wir mal so, wer das mag, und es gab schon wirklich lange keine guten Tony Hawk-Spiele mehr und auch die älteren Remakes der Originale. Es gab ja schon 2 vorherige Remakes, glaube ich, von zumindest ersten Tony Hawk Pro Skater. Das ist das Beste, mit Abstand. Und das 2 Spiele enthält, sind da auch mit 19 Levels richtig viele Inhalte drin. Da gibt's viel zu spielen. Das ist richtig gut gemacht. Wer das mag, den gebe ich die Vollpreisempfehlung, aber auch allen anderen, die vielleicht noch nie einen Tony Hawk's Pro Skater gespielt haben, das ist das, wenn ihr Interesse habt, das ist das, was ihr spielen sollt und da ist es vielleicht auch okay, wenn man das einfach ein bisschen auf seiner Wunschliste, ich weiß nicht, ob Epic sowas hat, behält oder einfach ab und zu mal guckt, wie sich das vom Preis entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade in der physischen Edition vielleicht für Konsole in einem Jahr für einen schmalen Taler zu haben sein wird.
Gut, ich stelle mir nur gerade vor, wir sind in so einer Vorstandssitzung bei Activision. Eine Frage hätte ich noch, meine Herren. Wer ist dieser Tony Hawk und warum gibt er uns dauernd Geld? Und dann gehen sie alle auf die Suche, wo diese Einnahmen herkommen.
Ja, es hat sich auch sehr gut verkauft. Ja? Das ist das in der Franchise-History schnellst verkaufte Tony Hawk-Spiel. Die haben schon 1 Million umgesetzt, also 1 Million Einheiten. Das ist schon echt beeindruckend.
Das habe ich auch gelesen, wobei das ja heute völlig anders läuft als früher. Also diese 5,3 bei Tony Hawk waren halt viel Longtail, weil dann kam irgendwann noch bei Tony Hawk 2, die habe ich, glaube ich, vorhin zitiert, da kam irgendwann noch eine Game Boy Advanced Version und so weiter. Und heute verkaufst du halt sehr viel initiell und dann halt eher sehr tröpfelnd hinten raus. Also deswegen verkauft ja jeder mittlerweile, die meisten in der Franchise, ja, und man stellt es ja immer wieder so hin als ein, ja, das ist das bestverkaufte Spiel der Franchise, so mal abwarten. Aber ja, das hat sich wirklich sehr, sehr gut verkauft. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit dem Ding. Und vor allen Dingen, ich bin jetzt halt, war jetzt heute ein bisschen böse zu Activision, aber ich bin echt mal gespannt, ob das vielleicht auch die so ein bisschen aus ihrem Schneckenhaus rausholt. Weil eigentlich schläft da ja ein Gigant sozusagen. Und schlummert so mit Call of Duty vor sich hin. Also ich meine, die könnten ja, die hätten ja quasi, die hätten ja die ganzen Vertriebswege, die hätten ja den kompletten Aufbau schon, um mal irgendwann auch wieder mit einer anderen eigenen Franchise oder so auf den Markt zu gehen, aber die wollen ja nicht.
Nee, das ist jetzt die Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Das, was ihnen wirklich jetzt sehr gut gelungen ist, das hat jetzt meiner Meinung nach nur zementiert, dass sie ihre Klassikerspiele dem Originalgetreu remaken sollten, genauso wie sie es bei Crash und Bandicoot gemacht haben, dieser Insane Trilogy, die eigentlich eher so für mich super uninteressant ist, weil Crash Bandicoot einfach keine guten Hüpfspiele sind. Aber das Ding war auch unfassbar erfolgreich für Activision. Und ich glaube, das ist nicht ihre Erkenntnis, wir brauchen wieder richtige Videospiele, wir machen neue Franchises. Nee. Die gehen jetzt durch ihr Retro-Portfolio und die Liste ihrer Lizenzen und was ihnen alles noch gehört. Und lassen ihre Marktforscher entscheiden, welches das nächste Retro-Remake nach genau dieser Bauart sein wird.
Sie könnten Vampire Bloodlines, dann könnten sie remaken. Das haben sie damals gepublished.
Ich glaube, sie haben bereits alles, was mit diesem Spiel zu tun hat, verbrannt. Ja,
ich weiß auch nicht, ob da die Lizenzen liegen. Ich weiß nur, sie haben es damals gepublished. Kann auch bei Troika direkt gelegen haben. Und da spielt ja auch noch dann der Vampire-Lizenzgeber. Ist ja auch wurscht. Jetzt kommen wir vom Kuchenbacken zum Arschbacken. So hätte meine Oma immer gesagt. Sebastian, geleiten Sie doch die Herrschaften nach draußen zum Skaterpark.
Ja, also wir droppen jetzt in die Halfpipe des Podcast-Endes, wie er aus dieser Word wieder rauskommt.
Olli.
Immerhin kennt einen der Begriff. Auch einen Skate-Begriff.
Einen.
Wie ihr diese Combo beendet, das weiß ich nicht. Das müsst ihr selber entscheiden, denn diese Sendung ist hiermit zu Ende. Ihr könntet sie direkt im Anschluss an einen Spine-Transfer zu einem anderen Podcast von uns durchführen. In eurem RSS-Feed bei uns auf der Website. Da gibt es sicherlich noch viele schöne andere ungehörte Audio-Mitschnitte. Das wäre sehr schön. Und ihr könnt die Combo aber auch jetzt beenden und vielleicht ein Videospiel spielen. Das ist doch schön. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es Gesprächsbedarf gibt, meldet euch unter forum.gamespodcast.de und vielen Dank, dass ihr unser Projekt so großartig unterstützt, auf das eure Kombos lang und erfolgreich durchgeführt werden. Macht's gut.